Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Also wenn das nicht Lust auf die EM macht, ja, dann weiß ich auch nicht. Das österreichische Nationalteam jubelte am Dienstag über einen 6:1 Kantersieg gegen die Türkei. Nur ein Testspiel, könnte man jetzt sagen, das Ergebnis ist dennoch bemerkenswert. Gemeinsam mit dem Kollegen Alexander Strecher analysiere ich die letzten Ergebnisse und was diese für die EM bedeuten. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Viel Vergnügen!
Wenn du die kicken lässt, dann hast du Probleme. Ich meine, Deutschland hat nicht umsonst gegen die verloren zu Hause. Und das über 90 Minuten zu schaffen, sie immer wieder sehr früh zu stören und ihnen den Ball wegzunehmen, ist nicht so einfach.
War nicht auch wirklich bemerkenswert, dass die Mannschaft, obwohl schon hochgeführt, immer weiter versucht hat, noch das nächste Tor zu erzielen?
Ja, klar, aber ich fand viel beeindruckender, wie wir in der schwierigen Phase dann wieder richtig zurückgefunden haben und dagegen gehalten haben. Das war für mich der Schlüssel.
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick konnte nach dem klaren 6:1-Erfolg gegen die Türkei natürlich mehr als zufrieden sein. Fast perfekt also die Leistung seines Teams. Grund genug jedenfalls, um etwas ins Detail zu gehen, beziehungsweise über Österreichs Auftritte und die nahende EM zu sprechen. Und dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Strecher bei mir im Studio. Servus Alex.
Servus.
Lass uns zu Beginn auf die beiden Testspiele eingehen, die jetzt hinter uns liegen. Erst ein 2:0-Erfolg in der Slowakei. Am Dienstagabend jetzt ein klarer 6:1-Sieg gegen die Türkei. 3 Tore alleine von Michael Gregoritsch. Wie hast du die beiden Spiele erlebt und gesehen?
Ja, am Ende, wenn man in 2 Spielen gleich zum Auftakt ins Eurojahr 8 Tore schießt, dann tut das auf jeden Fall gut. Es waren durchaus sehr gute Spiele, wo es in jedem Spiel Phasen gegeben hat, wo der Gegner dann die österreichische Mannschaft auch vor Probleme gestellt hat, die Slowakei auch in der ersten Halbzeit und auch die Türken mit ihrem technisch guten Spiel, so ab der 20. Minute vielleicht bis knapp vor der Pause, waren sie da schon sehr präsent. Aber unterm Strich hat Österreich im Prinzip sein Spiel durchgezogen und das hat doch am Ende imponiert.
Jetzt war ja gerade gegen die Türkei nicht mit einem derartig klaren und souveränen Auftritt und Sieg zu rechnen. Wie hast du auf die Stimmung im Stadion verfolgt? Das war ja fast ein Auswärtsspiel im Prinzip.
Ich hätte es mir ärger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Nein, die Stimmung war absolut positiv. Die Fans der Türken haben ordentlich Stimmung gemacht, waren laut, aber auch die österreichischen Fans, muss ich sagen, waren sehr hinter der Mannschaft und sie hatten es ja dann auch leicht. Ne? Mit den Toren, da kann man ja dann leichter euphorisch werden. Nein, die Stimmung war grundsätzlich sehr, sehr gut und man hat auch gemerkt irgendwie schon, dass in Richtung Euro da eine gewisse Vorfreude vorhanden ist.
Wollte ich gerade fragen, also diese Vorfreude auf das Turnier, auf die EM, es sind ja nur mehr 2,5 Monate, also die Zeit vergeht jetzt doch relativ rasch. Also das war schon zu spüren, dass da jetzt auch die Vorfreude groß ist.
Ja, absolut. Ich meine, die Fans haben sowohl in Bratislava auch als in Wien jetzt immer wieder Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin gesungen. Ich hoffe, sie vergessen nicht, dass sie auch zuerst nach Düsseldorf müssen. Ja, die Vorfreude ist natürlich bei den Fans vielleicht sogar noch mehr vorhanden als im Team, weil jeder weiß vom Betreuerstab und auch die Spieler in 2 Monaten, das klingt zwar sehr, sehr kurz, aber da kann auch noch viel passieren und da ist noch einiges zu spielen.
Etwas kurios war ja die Entstehung des 5:1, da hat ja erst die Türkei getroffen und auf 4:2 gestellt. Dann hat der VAR eingegriffen und eine Aktion davor beanstandet und plötzlich stand es 5:1. Wie habt ihr das vor Ort mitbekommen? War das relativ gleich klar irgendwie, dass da dieses Tor auch zurückgenommen wird?
Das klingt jetzt relativ gescheit, wenn ich das sage. Mein Kollege, der Andreas Heidenreich, ist ja vom Fach quasi. Und wir haben relativ schnell irgendwie gleich gesagt, wir glauben, das war ein Elfervoll. Also schon wie der Konter gelaufen ist, haben wir gesagt, da war was. Ne? Und daher hat es uns nicht verwundert, dass dann der VAR dem Schiedsrichter noch einmal Bescheid gegeben hat und dass dann wirklich alles noch gecheckt wurde. Und wie wir dann die Zeitlupe gesehen haben, war uns relativ schnell klar, ja, das erstens war Posch an der Strafraumgrenze, sprich, es wäre Elfer und das Foul hat man dann auch gesehen. Ja, VAR hat überhaupt Festspiele gehabt, könnte man sagen. Und war durchaus interessant, wie er eingegriffen hat.
Was in beiden Spielen aufgefallen ist, sind die schnellen Tore. Da war ja einmal dieses Rekordtor von Baumgartner nach nur 7 Sekunden. Auch gegen die Türkei hat man schnell getroffen und auch zu wichtigen Zeitpunkten getroffen. Ist das Zufall oder wird Nein. das auch bewusst so trainiert und forciert?
Trainieren, glaube ich, in dem Sinn kann man es nicht, aber es ist mittlerweile echt ein Stilmittel dieser Mannschaft, dass sie ganz einfach von Beginn an bedingungslos nach vor wollen. Also sie wollen immer nach einer Auflage eben etwas bewirken sage ich einmal, ziemlich in die Tiefe gehen und in Richtung Abschluss gehen. Das hat Christoph Baumgartner in der Slowakei auch erklärt und hat er dann auch gesagt, eben er wollte im Prinzip nur einen Abschluss haben, dass man zumindest aufs Tor schießt oder von mir aus auch knapp daneben, aber einen Abschluss. Und dass er dann eben so getroffen hat, das war dann umso schöner. Aber man hat es auch gesehen, also das eine Tor war gegen die Türkei nach 103 Sekunden. Da hat man auch gemerkt, also dieses Pressing, diese Situation, wo man den Ball erobert, dann Baumgartner mit dem Schuss und Schlager geht gleich nach, quasi auf Verdacht auf den Abpraller und versenkt den zum 1:0. Genauso das Tor nach der Pause. Nach 3 Minuten, Gregoritsch ist zur Stelle. Also das ist nicht Zufall, sondern das ist eine Einstellung. Das ist eine Willenssache und eine klare Vorgabe. Wir marschieren nach vor.
Eine viel aktivere Vorgangsweise, als das vor einer Zeit noch war, wo man eher passiv abgewartet hat. Jetzt reagiert man vor Anfang an irgendwie.
Ja, man agiert eigentlich. Also das ist auch die Vorgabe und das ist sicherlich die Handschrift des Trainerteams, dass sie genau das drinnen haben wollen in der Mannschaft, dass sie selbst gestalten.
Was würdest du denn jetzt generell für Lehren aus diesen beiden Auftritten ziehen? Was lässt sich daraus auch für die in 2,5 Monaten beginnende EM auch mitnehmen und analysieren?
Was vielleicht jetzt aktuell beruhigt, ist diese Offensivstärke. Man hat jetzt eben 8 Tore erzielt in 2 Spielen. Konnte man vielleicht so nicht erhoffen und erwarten. Vor allem Ausfall von Kalajdzic schmerzt. Arnautović ist immer wieder angeschlagen. Da gibt es halt vielleicht da und dort ein Fragezeichen. Wie kann er zur Verfügung stehen, wenn er wieder fit ist? Da kann man jetzt noch keine finalen Antworten geben. Auf jeden Fall sieht man, es sind doch Leute da, die das Tor treffen, die auch hin und wieder hineintreffen und das ist beruhigend. Die zweite Erkenntnis ist, dass sich einige Spieler nicht nur im Trainingslager in Marbella bei den Trainingseinheiten aufgedrängt haben, sondern dann auch in den Spielen. Also man hat gesehen, Romano Schmid, wo der Ralf Rangnick selbst gesagt hat, der kratzt an der Startelf. Jetzt hat man gegen die Türkei gesehen, warum. Ja, also der hat hervorragend gespielt, ist aktuell in dieser Form durchaus ein belebendes Element für das Team. Man hat gesehen, Philipp Mwene auf der linken Seite könnte dort vielleicht die Nummer 1 in der Verteidigung sein. Das heißt, Wöber könnte dann in die Innenverteidigung rücken, sein eigentlich angestammter Platz, wenn dort wer fehlt, wie zum Beispiel jetzt Lienhardt. Also man hat da mehrere Alternativen und Möglichkeiten. Ein Andreas Weimann ist retour gekommen und hat in 2 Kurzauftritten gezeigt, hier bin ich, wenn ihr noch einen Platz habt für die Euro, ich hätte nichts dagegen. Also so gesehen muss man schon sagen, hat da Teamchef ein wenig die Qual der Wahl, hat er eh gesagt. Also es wurde ihm definitiv nicht leichter gemacht und das ist grundsätzlich positiv.
Es wurde ja vor diesen beiden Spielen auch ein bisschen die Sorge geäußert, ohne Alaba, ohne Arnautović. Sabitzer ist dann gegen die Türkei auch noch ausgefallen, quasi alle 3 nominellen Kapitäne, die nicht mit dabei waren. Da hat die Mannschaft aber auch gezeigt, dass sie mit diesen Ausfällen umgehen kann und dass sie auch in der Breite mittlerweile so aufgestellt ist, dass sie diese Ausfälle kompensieren kann, oder?
zumindest punktuell und zeitweise. Also man darf nicht vergessen, Alaba, Arnautovic, Sabitzer, das sind die Chefs quasi, also die qualitativ und auch Führungsspieler, also die wird man so 1:1 nicht ersetzen können. Aber dieses Team lebt eben vom Teamgeist und von der Einheit. Und wenn man etwas kompensieren kann, dann sicherlich als Mannschaft, und das gelingt. Ob das dann in 3 Spielen in der Gruppenphase immer so funktioniert und gelingt, das ist die große Frage. Das ist sicherlich die Challenge, wenn man 3-mal eben einen David Alaba vorgeben muss.
Jetzt sind, wie gesagt, noch 2,5 Monate circa bis zur Europameisterschaft. Wie sieht denn der weitere Fahrplan aus? Auf was müssen sich auch die Fans jetzt einstellen? Oder was erwartet die Spieler und die Fans jetzt in den nächsten 2,5 Monaten, bis dann tatsächlich losgeht?
Also die Spieler erwartet ihr täglich Brot bei den Vereinen. Ja, der Europacup geht in die entscheidende Phase. Da sind die Österreicher nicht mehr so vertreten. Was vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, was die Frische der Spieler betrifft. Wir haben mit Konrad Leimann Bayern jemanden, der noch dabei ist, und Marcel Sabitzer und Dortmund. Ja, sonst hat man die Entscheidungen in den einzelnen Ligen, und mit 29. Mai trifft man sich dann in Windischgarsten und bereitet sich auf die Euro vor. Die Frage wird sein, das weiß Ralf Rangnick selbst noch nicht, ob man generell 20 Spieler einberuft oder 23. Ja, dann müsste man am Ende, wenn man den Kader nominiert, für die Euro wieder 3 quasi ausladen. Und da weiß er nicht, ob er das gerne machen möchte oder nicht.
Ob er quasi gleich vorher einmal reduziert und nicht dann erst kurz davor.
Genau, weil nachnominieren kann man dann ja sowieso.
Jetzt kennt Österreich ja seit Dienstagabend auch den letzten EM-Gegner. Das sind die Polen, die haben sich gegen Wales durchgesetzt. Wie schätzt du die als Gegner ein? Ist das leichtere, schwerere Los von den beiden Teams, die wir da bekommen hätten können?
Ich glaube, es wären beide ungefähr gleich schwierig gewesen. Also es war ja auch dann die Reaktion vom Ralf Rangnick relativ gelassen. Er hat gesagt, wir haben es gesehen in der Kabine, wir haben das Elferschießen gesehen, jetzt ist es halt Polen. Also man muss ja eh nehmen, quasi wer da herkommt. Jetzt kommen die Polen. Sicherlich durchaus vielleicht ein unangenehmer Gegner. Rein jetzt vom Gefühl her hat Polen schon bessere Zeiten erlebt, weil sonst wären sie ja jetzt auch nicht eben über diese Playoff-Schiene gekommen zur Euro. Aber das ist eine Einschätzung jetzt, 2 Monate davor. Wie es dann im zweiten Spiel in Berlin aussieht, das ist wieder eine ganz andere Sache.
Jetzt hat man die letzten Auftritte gesehen und auch dieses 6:1, das natürlich auch schön und gut daherkommt. Wie sehr in EM-Form ist diese Mannschaft jetzt schon?
Aktuell ist sie gut in Schuss. Wie gesagt, 2 Monate sind noch, da kann viel passieren. Da können sich Spieler auch verletzen und hoffentlich ist das dann nicht der Fall, weil Verletzte haben wir ja eh schon genug. Vor allem wichtige Spieler, die verletzt sind. Das heißt, im Prinzip kann man ja jetzt auch nicht sagen, diese Form konservieren, ja? Sondern es geht einfach darum, dass man dann das, was man jetzt gezeigt hat, intus hat und dann auch noch bei den letzten 2 Tests gegen Serbien und in der Schweiz dann noch einmal aufs Feld bringt, damit man sieht, okay, diesen Schwung haben wir behalten und mit diesem Schwung gehen wir dann zur Euro. Das heißt, jetzt stimmt der Weg, aber es ist noch ein wenig zu gehen, und selbst wenn dann die 2 Spiele noch einmal toll sind im Juni, heißt das noch immer nicht, dass bei der Euro alles pipifein ist.
Jetzt haben wir das Team natürlich zu Recht auch sehr gelobt jetzt nach diesen letzten Auftritten. Gab es aus deiner Sicht auch Sachen, die nicht so funktioniert haben und wo der Teamchef auch in den nächsten 2,5 Monaten vielleicht noch etwas anpassen muss, irgendwo an irgendwelchen Schrauben drehen muss?
Ich glaube, er wird sowieso alles analysieren, und es haben ja auch alle, die Spieler und auch der Trainer, immer wieder gesagt, sowohl nach dem Spiel in der Slowakei als auch jetzt gegen die Türkei, dass nicht alles toll war und gut war. Also es gab eben Phasen drinnen, wo dann der Gegner einerseits vielleicht mit einem Pressing, so wie die Slowaken, auf der anderen Seite mit technischen Stilmitteln, so wie die Türken, Österreich vor Probleme gestellt hat, wo Österreich dann vielleicht so in 15, 20 Minuten eher in der passiven Rolle war und hinterhergelaufen ist und vielleicht nicht so in die Zweikämpfe gekommen ist. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man analysieren und ansetzen könnte, wie kann man diesen Zeitraum vielleicht verkürzen und wieder schneller ins Spiel kommen. Aber wie gesagt, das sind Feinheiten.
Du hast vorher schon angesprochen, auf die Spieler wartet jetzt wieder der Liga-Alltag und das tägliche Brot. Und auch bei uns wartet wieder die Bundesliga. Lass uns deshalb zum Abschluss auch noch ganz kurz von Österreich zur Austria kommen.
Ja.
Da tut sich ja auch einiges, vor allem im Hintergrund. Am Freitag steht jetzt das Spiel gegen Blau-Weiß Linz an. Du hast zuletzt da berichtet und geschrieben von Machtspielchen, die sich da im Hintergrund bei den Violetten tun und abspielen. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, was tut sich da aktuell und wie ist die Lage im Favoriten?
Man könnte sagen, am Verteilerkreis geht es rund, wie immer, dieses schöne Wortspiel. Nein, es ist jetzt, es ist ja auch nicht das große Drama, sondern es gibt halt ein kleines oder mittelgrößeres Tauziehen im Hintergrund. Die Austria ist halt ein Konstrukt, wo es auf der einen Seite den Verein gibt, auf der anderen Seite gibt es die Investoren und diese Investorengruppe ist auch wieder in zwei Teile gesplittert, wo natürlich mit Jürgen Werner auch der Sportvorstand gestellt wird. Und ja, es gibt halt da auch untereinander diverse Verträge und einige bei der Austria, diese, ich sage es ja mal, alteingesessenen Austrianer, haben vielleicht irgendwie die Sorge, dass Jürgen Werner ja die Austria vielleicht wie die Braut schmückt und dann veräußert an irgendjemand, ein Konsortium, Unternehmen aus dem Ausland, wo man nicht weiß, was haben die vor. Ich glaube, das ist irgendwie die Sorge, dass sie sagen, ja, die Austria soll violett bleiben. Da muss man halt auch aufpassen, weil ja, auf der einen Seite muss man halt rational denken als Geschäftsmann und auf der anderen Seite kommen die Emotionen eines Fans durch. Also das muss man halt auch immer differenzieren. Es gibt halt ja Situationen, wo man sich irgendwie so gegenseitig ein wenig kritisch beäugt. Bin gespannt, in welche Richtung dieses Tau gezogen wird. Wichtig ist halt, dass man sportlich da nicht so sehr sich einmischt und die sportliche Abteilung in Wahrheit arbeiten lässt, weil es geht ja dann schlussendlich, auch wenn man nur in der Qualifikationsgruppe spielt, um einen möglichen Europacup-Startplatz. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit des Vereins, der ja noch die Mehrheit hält mit 50,1%, diese Investorengruppe rund um Jürgen Werner die Anteile zurückzukaufen. Das ist eine Überlegung, die momentan durchaus realistisch ist. Man darf aber nicht vergessen, in einer Phase, wo die Austria knapp vor der Insolvenz gestanden ist, ist eben diese Gruppe rund um Jürgen Werner plus die anderen Investoren durchaus mit violettem Herz. Also diese Abteilung, die sind eingesprungen und haben mit Millionen die Austria gerettet. Das sollte man vielleicht bei all den Überlegungen nicht vergessen und vielleicht auch nicht ab und zu vielleicht doch Danke sagen können, auch wenn man dann vielleicht Anteile zurückkaufen möchte. Aber das gehört trotzdem honoriert.
Und ihr vergesst hoffentlich nicht, dass wir euch natürlich auf kurier.at über alles, was beim Nationalteam und bei der Austria auch passiert, euch natürlich weit auf dem Laufenden halten werden. Lieber Alex, vielen Dank für deine Expertise und deine Einschätzungen.
Bitte gerne.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Gebt uns Feedback und Kritik und schickt uns gerne auch eure Vorschläge für künftige Episoden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.